Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. In der heutigen Folge möchte ich mich mal mit den Potenzialen und den Perspektiven in der Photovoltaik beschäftigen. Also wie sieht die technologische Entwicklung aus bei den Solarzellen? Was können wir da erwarten? Wie sieht es mit den Wirkungsgraden aus der Solarzellen? Sehen wir da Potenziale in der Zukunft? Und dann auf der anderen Seite den Zubau global nochmal genauer betrachten, was passiert weltweit. Die Preise sind ja sehr niedrig, was die Stromgestehungskosten angeht. Und auch da mal den Ausblick wagen, was kann man erwarten in den nächsten Jahren? Wird die Photovoltaik global eine große Rolle spielen in der Energieversorgung als günstige Energiequelle? Und was müssen wir noch tun? Das ist natürlich auch noch ein ganz entscheidender Punkt. Das wollen wir uns in der heutigen Folge mal etwas genauer ansehen. Also starten wir mal mit den technischen Entwicklungen. Das heißt also, wie sieht es eigentlich aus bei der Stromproduktion der Photovoltaik? Wie funktioniert das? Fangen wir bei den Grundlagen an. Grundlagen, ganz einfacher Einstieg, in Anführungszeichen einfach, in Festkörperphysik. Wie schaffen wir es eigentlich aus Sonnenlicht Strom zu machen, denn das ist ja das Grundprinzip. Wir nutzen das Sonnenlicht, das wird von den Solarzellen eingefangen, absorbiert und dabei entstehen Elektronen, denn das ist ja das, was wir haben wollen. Wir wollen Elektronen haben, freie Elektronen, die sich dann bewegen können entlang eines Kabels, um dann Strom zu erzeugen. Das ist das sehr stark vereinfachte Grundprinzip. Und das ist tatsächlich bei allen Photovoltaik-Modulen der Fall. Da gibt es unterschiedliche Technologien, die dort eingesetzt werden. Also die großen Technologien, das polykristalline oder monokristalline Modul, das sind jetzt beide siliziumbasierte Zellen. Es gibt dann noch eine dritte Art, die sogenannten Dünnschichtzellen, die auch siliziumbasiert sind. Aber die Eigenschaft haben, dass sie deutlich dünner sind, also mal ein Faktor 10 dünner als die konventionellen kristallinen Module, die man überall sieht. Das sind diese klassischen blauen Module. Polykristallin heißt aber nur, das sind, wenn man diese Solarzellen herstellt, da will ich jetzt heute gar nicht drauf eingehen, entstehen bei diesem Schmelz- und Produktionsprozess verschiedene Kristallstrukturen. Monokristallin bedeutet, das ist ein großer Kristall, der dort entsteht. Erkennt man daran, dass diese monokristallinen Zellen quasi eine einheitliche Struktur haben. Polykristallin, die haben so eine gemusterte Struktur auf den Zellen, wenn man da mal genauer guckt. Vielleicht hat ja der ein oder andere ein Balkonkraftwerk, da kann man es ganz gut sehen, bei Solaranlagen auf dem Dach. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht runterdonnert, wenn man sich die Solarmodule mal etwas genauer anguckt, ob man poly- oder monokristallinen Zellen hat. An sich, der Aufbau ist immer ähnlich. Wir nehmen dieses Silizium, dotieren es, das ist der Fachjargon. Das heißt, wir fügen dort Fremdstoffe in Anführungszeichen rein, die dazu führen, dass es leichter ist, für die Solarzellen Elektronen abzugeben. Denn das ist ja immer das, was wir wollen. Die Elektronen sind natürlich in diesem atomaren Gitter gebunden. Aber durch die Anregung, durch die Energiezufuhr des Sonnenlichts können diese Elektronen herausgelöst werden aus ihrem Verbund. Das ist halt ein grundlegendes quantenmechanisches Prinzip. Sonnenlicht ist ja auch nur Energie. Wir haben natürlich ein breites Frequenzspektrum, also das sichtbare Licht. Da haben wir Infrarot und das ultraviolette Licht und die Solarzellen sind natürlich so konstruiert, so entwickelt, dass sie in diesem sichtbaren Frequenzbereich zwischen 400 und rund 700 Nanometern die besten Absorptionskapazitäten haben. Einfach damit, dort ist die Lichtintensität die stärkste und dort wollen wir natürlich auch, dass die Solarzellen in der Lage sind, dass die Photonen, also das Licht aufzufangen, aufzunehmen und dann Elektronen herausgelöst werden. Denn das muss passieren, das ist die Energiehaltung. Wenn Energie aufgenommen wird, muss irgendwas passieren. Das eine ist, dass die Solarzelle wärmer wird, das wird sie natürlich auch. Aber, und das ist das Entscheidende, dass wir dann Elektronen herauslösen. Wie funktioniert das Grundprinzip? Wir haben bei Solarzellen zwei unterschiedlich dotierte Schichten. Eine Schicht, bei der wir Fremdstoffe beigeben, die ein überschüssiges Elektron haben, was natürlich an den Atomkern gebunden ist. Also Phosphor wäre jetzt dort ein Beispiel. Das ist, hat 5 Elektronen in der äußeren Hülle. Silizium, ähnlich wie Kohlenstoff, 4. Die verbinden sich dann immer mit den Nachbaratomen, bilden dann einen regelmäßige Struktur. Wenn wir dort dann Fremdatome eingeben, dann haben wir immer ein Elektron, was zwar an den Atomkern gebunden ist, aber keinen anderen Elektronenpartner hat. Denn Elektronen wollen immer paarweise zusammengehen. Das ist ja das Prinzip der chemischen Bindung, dass immer 2 Elektronen sich zusammentun und dort eine enge Verbindung zwischen 2 Atomen verursachen. Das ist energetisch für die Elektronen günstiger. Und wenn wir halt ein überschüssiges haben, das kann man relativ leicht dann rausschießen, mal etwas umgangssprachlich formuliert. Auf der anderen Seite haben wir noch eine zweite Schicht, die wir ergänzen. Dort fügen wir Atome zu, die nur 3 Atome haben. Das heißt, da ist quasi, also fehlt ein Atom. Wir kriegen trotzdem eine regelmäßige Struktur. Aber wenn dort ein Elektron hinkommen könnte von außen, dann wäre das energetisch sinnvoller. Und das macht man sich zunutze, dass man diese 2 Schichten hat, dieses n-dotierte Material, das also mit dem überzähligen Elektron, und das p-dotierte Material, das, wo also ein Elektron zwar nicht fehlt, aber da ist eine Lücke, wo es ganz gut reinpassen würde. Und wenn man diese beiden Bereiche zusammenfügt, dann entsteht im Übergangsbereich eine sogenannte Raumladungszone, also in dem Bereich zwischen dieser dünnen obersten Schicht und der unteren Schicht, dieser p-dotierten Schicht. Und jetzt ist es das Ziel, dass das Licht in diesen Bereich eindringen kann. Also man darf jetzt nicht vergessen, die Solarzellen sind natürlich undurchsichtig, aber dennoch kann das Licht in die Solarzelle eindringen. Also typische Solarzelle hat so eine Dicke von knapp 200 Mikrometer, eine Mikro 10 hoch minus 6 Mikrometer. Das Entscheidende passiert aber bei einem Mikrometer. Das heißt, das Licht ist in der Lage, 1-2 Mikrometer in die Solarzelle einzudringen. Dort wird das Licht dann aufgenommen und es entsteht dann ein sogenanntes Elektronenlochpaar. Also wir lösen ein Elektron heraus, was sich dann frei bewegen kann. Das wandert dann zu diesen Leiterbahnen, die man oben auf den Solarzellen sieht, um dort dann als Elektron in der Leiterbahn sich frei bewegen zu können. Und dieses Elektron können wir dann nutzen, für die Licht zu machen, Maschine anzutreiben, etc. Also das so wirklich das ganze Grundprinzip. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Da kann man ganze Vorlesungsreihen zu machen zur Solarzellentechnologie, was da alles geht. Ich möchte aber so ein bisschen mal auf die Entwicklung eingehen. Was können wir jetzt erwarten in den nächsten Jahren, Jahrzehnten? Denn tatsächlich, oder eine ganz entscheidende Sache ist natürlich, wie viel Prozent des Sonnenlichts können wir denn eigentlich umwandeln? Also was ist der Wirkungsgrad einer Solarzelle? Und gibt es vielleicht auch technologische Entwicklungen, die wir da beobachten, um den Wirkungsgrad entweder zu erhöhen oder auf der anderen Seite die vielleicht mit anderen Materialien als mit Silizium zu arbeiten, zum Beispiel Kohlenstoff. Also Kohlenstoff und Silizium sind relativ ähnlich im chemischen Aufbau, weil beide halt 4 sogenannte Valenzelektronen haben, also 4 Elektronen, die in der Lage sind, eine Bindung mit einem Nachbaratom einzugehen. Und das macht sie sehr ähnlich. Dann können wir überlegen, ob können wir nicht mit Kohlenstoff arbeiten als Material, um Solarzellen zu produzieren. Das passiert auch, gucken wir uns gleich mal an. Also erstmal die klassischen Solarzellen. Was haben die, wenn man jetzt heute sich eine Solaranlage kauft? Für Wirkungsgrade sind wir so bei rund 20%. Das heißt, 20% des Sonnenlichts wird umgewandelt in elektrische Energie. 80% geht verloren. Das meiste wird dann in Wärme umgewandelt. Das heißt, die Solarmodule werden warm. Was wiederum Nachteil ist, denn warme Solarmodule verlieren an Wirkungsgrad. Das hat wieder auch festkörperphysikalische Gründe. Aber ein ganz kleiner Teil wird noch reflektiert, wobei das natürlich entspiegelte Oberflächen sind. Wir wollen natürlich möglichst viel Sonnenlicht einfangen. Das heißt also, dass diese Glasplatte, die die Solarzellen schützt, entsprechend behandelt ist, dass es dort möglichst viel Licht durchkommen kann und dann möglichst wenig Reflexionen auftreten. Also wir sind Größenordnung bei 20%, was den Wirkungsgrad angeht von kristallinen Zellen unter Industriebedingungen, das heißt also die Massenproduktion, die wir haben. Im Labor, also unter ganz kontrollierten Bedingungen, hocheffizient, wo auch dann der Kostendruck noch keine Rolle spielt, also wirklich Forschung, Forschungszellen, da sind wir tatsächlich schon weiter. Da haben wir dann Wirkungsgrade von 26-27%. Das ist, denke ich, schon eine ganz gute Zahl. Wieder zur Erinnerung, also wogegen konkurrieren wir? Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke haben wir so 40-45% Wirkungsgrad. Das heißt, aus einer Kilowattstunde Kohle machen wir dann 0,4-0,45 Kilowattstunden Strom. Der Rest ist dann auch wieder Abwärme, die dann verloren ist. Beim Kernkraftwerk ähnlich. Wasserkraft deutlich effizienter, 80-90%. Der Verbrennungsmotor, also auch eine, ist eigentlich mehr eine Wärmemaschine, und der Abfall in Anführungszeichen ist dann der Antrieb, also auch sehr ineffizient. Also von daher 25%, 26% ist ja gar nicht so schlecht. Da ist dann tatsächlich aber auch Ende der Entwicklung, das hat auch wieder physikalische Gründe, dass wir jetzt mit diesen konventionellen kristallinen Zellen es nicht schaffen können, besser zu werden und den Wirkungsgrad noch weiter zu entwickeln. Da braucht man eine andere Art der Zelltechnologie. Und zwar haben wir einmal sogenannte Tandem-Solarzellen. Die haben den oder nutzen das Prinzip, sogenannte Multi-Junction Solar Cells im Englischen. Und diese Tandemzellen machen Folgendes: Ich stapel verschiedene Arten der Zelltechnologien übereinander, habe also typischerweise drei Zellarten, die, und das ist das Entscheidende, verschiedene Bereiche des Frequenzspektrums des Sonnenlichts oder für dieses Frequenzspektrum empfänglich sind. Also nicht jede Solarzelle ist gleich gut in verschiedenen Frequenzbereichen. Wir haben halt die größte Intensität bei zwischen 400 und 500 Nanometer. Dort haben wir also die höchste Strahlungsstärke. Und dann fällt das halt ab. Wir haben so ein paar Banden, nennt sich das, im Sonnenlicht, die nicht auftreten. Das ist dann, kommt dann dadurch, dass dann das Sonnenlicht in der Atmosphäre absorbiert wird von Kohlendioxid, von Wasserdampf. Aber vor allem bei langwelligem Licht, also in Richtung Infrarot, das wäre nochmal ein interessanter Bereich, den wir nutzen können. Und da gibt es jetzt tatsächlich verschiedene Arten der Zellen. Also wir stapeln die tatsächlich übereinander. Das langwellige Licht dringt dann tiefer ein in die Solarzelle, überspringt quasi die oberen Schichten, wird dann dort absorbiert, dort entstehen Elektronen. Wir haben so eine Mittelschicht, in der dann ein anderes Material genutzt wird, um dort empfänglich zu sein. Das sind so zwischen 700 und 1000 Nanometer Wellenlänge. Und die obere Zelle entsprechend dann empfänglich für das kurzwellige Licht. Das dringt einfach nicht so tief in die Solarzelle ein. Das Material, was man da einsetzt, das ist dann häufig, also basiert auf Germanium als Element. Und dann gibt es verschiedene Verbindungen, Gallium mit Indium und mit Phosphor verbunden, also Gallium-Indium-Phosphid zum Beispiel oder Gallium-Indium-Arsenid. Also solche Zellen, das sind so typische Tandemzellen. Und wenn man dann noch die dritte Schicht nur Germanium basiert macht, dann hat man tatsächlich so eine Dreifach-Tandemzelle, die dann einen Wirkungsgrad hat, der deutlich attraktiver ist. Also wir sind mittlerweile dort bei 30% und mehr. Und wenn man dann sogar Vierfachzellen hat, dann erreicht man sogar Wirkungsgrade über 45%. Das ist natürlich jetzt Laborbedingungen, also das Fraunhofer ISE, das Institut in Freiburg, das Solarforschungsinstitut in Freiburg, die haben jetzt in dem Bereich gerade die höchste Effizienz erreicht, 47,6% Wirkungsgrad. Das ist natürlich sehr attraktiv. Und diese Zellen sind natürlich wahnsinnig teuer. Das ist jetzt für den Heimgebrauch noch nicht verfügbar. Fertigung sehr kompliziert, hohe Anforderungen an die Fertigung. Das ist noch keine Massenfertigung. Das dauert immer locker ein Jahrzehnt bis mehr, bis dann diese Technologie auch in den Massenmarkt kommt. Heute eingesetzt dann in Spezialanwendungen, also bei Satelliten oder irgendwelchen anderen Raumfahrtprogrammen zum Beispiel. Dort haben wir natürlich auch noch besonders günstige Bedingungen, sodass wir dort also einen Wirkungsgrad von 45%. Das heißt, 45% des Sonnenlichts können wir umwandeln in elektrische Energie. Also das ist der Weg, da werden wir hinkommen. Das dauert noch 15 Jahre, also die technologische Entwicklung. Das heißt, wir müssen den entsprechenden Technology Readiness Level erreichen von grundlagenbasierter Forschung, ausrollen zur Massenproduktion und dann entsprechende Fertigungstechnologien entwickeln, um solche Zellen zu entwickeln. Aber die Entwicklung ist sehr, sehr positiv und geht auch zügig voran. Also wir haben vor 15 Jahren von Wirkungsgraden von 20% konnte man noch träumen. Das haben wir heutzutage. Ist das der Standard? Also das heißt, diese Multi-Junction-Cells ist das eine. Ein anderer Ansatz, den man fahren möchte, im Fachjargon nennt man das Emerging PV, also moderne Technologien, die anders aufbauen. Eine Idee oder ein Ansatz, ein Material, was dort vielleicht in Zukunft ein großes Potenzial hat, sind sogenannte Perovskit-Zellen. Das ist ein anderes Material als Silizium. Also Perovskit ist ein Mineral der Oxide und Hydroxide, also alle chemisch Interessierten. Also haben wir Calcium-Titanoxid oder Calcium-Titanat als Material. Das hat ein großes Potenzial, was die Wirkungsgrade angeht. Also wir sind tatsächlich mittlerweile sehr schnell entwickelt. In den letzten gut 10 Jahren haben wir jetzt schon Wirkungsgrade von 24%, beziehungsweise dann auch noch eine Tandemzelle, die wir dann auf fast 33% gebracht haben innerhalb von 10 Jahren. Also ein sehr interessantes neues Material. Der Nachteil dieser Perovskit-Zellen ist, dass wir noch keine Langlebigkeit haben. Also wir wollen natürlich neben dem hohen Wirkungsgrad auch sicherstellen, dass die Solarzellen keine oder quasi keine Alterungseffekte aufweisen, stabil sind in ihren chemischen Eigenschaften. Das haben wir bei konventionellen Solarzellen, also die halten 20, 25 Jahre. Das, was man früher immer betrachtet hat, diese sogenannte Degradation, also den Leistungsverlust über die Jahre, denn die Solarmodule sollen ja 20 Jahre und mehr Strom produzieren. Dieser Effekt, das beobachtet man jetzt bei den Anlagen, die jetzt 20 oder 25 Jahre alt sind, die Degradation ist vernachlässigbar klein. Das sind jetzt keine, nicht ein Prozent oder ein halbes Prozent, was man pro Jahr an Leistung verliert. Wenn solche Dinge auftreten, gibt es manchmal, wenn, dann technische Gründe, dass es einfach ein Produktionsproblem gab in der Fertigung. Die rein chemischen Eigenschaften der konventionellen polykristallinen oder monokristallinen Zellen weisen quasi keinen messbaren Leistungsverlust mehr auf. Das ist, denke ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und da ist dann noch die Herausforderung bei diesen Perovskit-Zellen. Die schaffen es im Moment, oder da hat man es noch nicht geschafft, diese Langlebigkeit hinzubekommen. Man arbeitet daran, dies zu verbessern. Aber, das ist die Zukunft. Das lässt sich sicherlich auch lösen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Aber im Moment ist es noch unter Laborbedingungen, klappt es ganz gut. Aber die Alterungsversuche zeigen, diese Zellen verlieren doch noch zu schnell an Leistung, sodass sie im Moment für den Massenmarkt noch nicht interessant sind. Letzte Technologie, die man auch mit großem Interesse beobachten sollte, sind dann organische Solarzellen. Das heißt, die basieren dann auf Kohlenwasserstoffverbindungen. Die haben halt den Vorteil, die sind flexibel. weil Kohlenstoff einfach dann doch andere Eigenschaften als Lithium hat. Die Solarzellen, die klassischen Solarzellen muss man doch schon mit Vorsicht behandeln. Das heißt, wenn man sich so ein Solar-Balkonkraftwerk installiert, muss man diese Solarmodule, die man dann an den Balkon hängt, schon sehr vorsichtig behandeln. Da sollte man nicht robust mit umgehen, sondern wirklich zu zweit, ich meine, die Module sind ja auch entsprechend schwer, aber wirklich mit zu zweit arbeiten und die Module wirklich mit Vorsicht und Sorgfalt behandeln. Organische Solarzellen haben den Vorteil, also Grundprinzip ist das gleiche wie bei den siliziumbasierten Zellen, aber sie sind flexibel, sie können sich bewegen und sind damit natürlich interessant für ganz neue Anwendungsfälle. Also wir können dadurch, dass sie dann biegbar sind, dass wir dann dünne Folien erzeugen können, für, also ein Ansatz wäre zum Beispiel, ne, auf Auto Elektroautos, dort eine Schicht Solarzellen oder Fassaden, alles was gebogen ist, kann dort künftig mit solchen biegbaren organischen Solarzellen ausgestattet werden. Nachteil ist, der Wirkungsgrad ist nicht hoch und auch da, wir haben halt keine Langzeitstabilität. Also die organischen Verbindungen lösen sich durch das Sonnenlicht auf, gehen wir durch das UV-Licht, das zerstört einfach organische Verbindungen. Auch das ist nochmal ein Problem langfristig. Dennoch erreichen wir jetzt bei organischen Zellen Wirkungsgrade von 18%. Also auch da eine gute Entwicklung unter Laborbedingungen, aber das ist der Grund, warum wir dort im Moment wenig Anwendungsfelder sehen. Spezialanwendungen sehr teuer, denn am Ende, und da kommen wir gleich im zweiten Teil der heutigen Folge dann dazu, geht es um eine günstige Energiequelle und dazu brauchen wir ein massenfähiges Produkt. Das haben wir halt bei den konventionellen siliziumbasierten Solarzellen mittlerweile erreicht. Deswegen ist das eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Wenn wir den Bereich jetzt mal verlassen, also ich glaube, damit haben wir das Wichtigste, was die Solarzellenentwicklung angeht. Da ist jetzt auch im Moment noch kein Entwicklungsstopp. Manche Technologien stagnieren etwas. Einfach bei den kristallinen, konventionellen Zellen dort ist jetzt in den letzten Jahren wenig passiert. Da geht es jetzt darum, diese hohen Wirkungsgrade in die Massenfertigung umzusetzen. Aber wir haben halt diese neuen Technologien, diese Tandemzellen und diese Perovskizellen, die sehr interessant klingen. Beobachten wir mal weiter und vielleicht sprechen wir dann in 5 Jahren, in 10 Jahren hier in diesem Podcast darüber, wie der Markt, der Solarmarkt nochmal sich neu transformiert. Es bleibt weiter sehr, sehr dynamisch. Jetzt sehen wir ja trotzdem, also Wirkungsgrad ist ganz ordentlich, aber die Photovoltaik entwickelt sich ja trotzdem sehr, sehr gut und sehr schnell. Die installierte Leistung ist stark wachsend, getrieben oder hauptsächlich getrieben durch China. Die haben also jetzt in 2023 die größte Menge an Photovoltaik installiert weltweit. Also China ist dort in dem Fall ein Musterland, was den Zubau an Erneuerbaren angeht. Also in 2023 waren es 217 Gigawatt Solar und 76 Gigawatt Windleistung. Wahnsinn! Das ist also eine Dynamik, die wir dort beobachten. Ja, da entstehen auch immer noch sehr viele Kohlekraftwerke in China, aber die haben so einen Energiebedarf und China hat erkannt, das ist eine sehr günstige Energiequelle, die man dort einsetzen kann. Das ist Wahnsinn. Also, da vielleicht auch nochmal der Vergleich. Also, im Jahr 2022 hat China 87 Gigawatt zugebaut, in 23 von 87 auf 217 Gigawatt rauf. Wahnsinn! Auch wir in Deutschland haben ja im letzten Jahr, das haben wir schon besprochen, in unserer Rückblicksfolge eine sehr positive Entwicklung gehabt. Wir haben auch gut 14 Gigawatt zugebaut. Das ist sehr ordentlich, klar, geht immer mehr. Und an sich auch in Europa passiert einiges. Also Europa hat jetzt einen Zubau, das sind so rund 30 Gigawatt. Davon die Hälfte halt, oder knapp die Hälfte in Deutschland. Wir sind da wieder Vorreiter. Also alles das, was man vielleicht immer so ein bisschen kritisch in der Presse liest. Die Photovoltaikbranche in Deutschland sehr, sehr positiv damit. Aber China, wahnsinnige Entwicklung gemacht. Andere Länder, also die USA, haben auch einen konstanten Zuwachs. Es dauert jetzt immer ein bisschen, bis dann die einzelnen Landeskennzahlen veröffentlicht sind. Die meisten Zahlen basieren noch auf den 2022er Zahlen. Indien ist auch noch ein sehr interessantes Land, was zubaut. Ansonsten passiert global aber trotzdem sehr viel und das ist eine sehr positive Entwicklung, die, also wenn man sich diese Kurven einzeln mal anschaut, des Zubaus, das ist alles im Moment exponentiell wachsend. Also China mit diesem Riesensprung, Europa auch, die Kurve geht auch wieder deutlich steiler nach oben, und nachdem wir so 2010 bis 2015, ich sag mal 2012 bis 2017 eine Stagnation hatten, also in Deutschland. Die USA haben jetzt sich aber auch kontinuierlich weiterentwickelt, weil auch dort erkannt worden ist, es ist eine günstige Energiequelle. Das wird jetzt auch an Dynamik unwahrscheinlich verlieren. Jetzt stellt sich die Frage, haben wir genug Produktionskapazitäten? Also, denn in der Vergangenheit, das war dann auch ein Problem in den 2010er Jahren und davor, da waren die Produktionskapazitäten gar nicht groß genug. Also da war Deutschland 2008, 2009 großes entscheidender Hersteller von Solarmodulen. Da schon der Nachteil, das haben wir heute halt auch oft, dass die Solarzellen dann nicht in Deutschland gefertigt wurden, dass Silizium nicht selber abgebaut wurde. Das hat China anders gemacht. Die haben die komplette Produktionskette unter Kontrolle. Die bauen das Silizium selber ab, stellen diese Zellen selber her und fertigen daraus dann die Module. In Deutschland viele Hersteller, die dann die Zellen zugekauft haben und daraus dann Module gemacht haben. Eine Zellfertigung gab es natürlich auch, aber nicht in dem Maße und wir hatten den Zugriff auf den Rohstoff Silizium in der Art und Weise nicht. Und damit ist natürlich wieder abhängig auch von Lieferanten. China, die komplette Wertschöpfungskette unter Kontrolle, was natürlich dann sehr attraktiv ist, weil man dann natürlich nochmal durch Steigerung der Fertigungskapazität entsprechende Preisreduktionen durchsetzen kann. Das geht, wenn man nur einzelne Schritte in der Wertschöpfungskette hat, natürlich deutlich schwerer. Dennoch, also was heißt das, wir haben in den 2008, 2009, 2010er Jahren gab es höheren Bedarf als Produktionskapazität, dann hat insbesondere China die Produktionskapazitäten massiv ausgebaut, ist heutzutage quasi Monopolist, es gibt noch einige wenige Hersteller in Europa, in Deutschland haben wir noch welche kleinere Unternehmen, die natürlich im internationalen Wettbewerb stehen und dort große Schwierigkeiten haben, bestehen zu können. Denn die Solarzelle ist ein Massenprodukt, das heißt also die Qualität herzustellen, eine hohe Qualität, eine hohe Güte bei allen Modulen ohne Schwankungen, das kann China mittlerweile auch. Und da wird es natürlich dann schwierig, auf dem Weltmarkt bestehen zu können, wenn der Markt geflutet wird von chinesischen Modulen. Sicher nochmal ein Thema mit Christian Kamnoth, also wie sinnvoll, wie wichtig ist es, dass Europa eine eigene Solarzell- und Modulproduktion wieder aufbaut, weil wir natürlich im Moment vollkommen abhängig sind von chinesischen Preisen und chinesischen Produktionskapazitäten. Das ist in den USA aber nicht anders oder global. Der Hauptmarkt zu einem überwiegenden Anteil ist in China. Grundsätzlich ist es aber so, wir haben ausreichend Fertigungskapazitäten, die vorherrschen. Also wir haben jetzt im letzten Jahr, man macht auch da die letzten Zahlen für 23, gibt es noch nicht, aber wenn wir mal die 2022er Zahlen hernehmen, wir haben also in Europa 25 Gigawatt Produktionskapazität für Module. Das ist schon ganz ordentlich, aber da ist jetzt, der Rest ist quasi in China, Indien entsprechende ähnliche Mengen, was die Module angeht. In China liegt der Hauptteil und tatsächlich ist es so, also bei den Solarmodulen liegen wir aktuell bei über einem Terawatt, also 1000 Gigawatt Produktionskapazität. Die verbrauchen wir nicht. Das ist auch ein Grund, warum der Preis halt so niedrig ist. Wir haben eine Überproduktion und die Unternehmen konkurrieren natürlich mit entsprechenden Preisen. Da stellt sich immer die Frage, weil der Warentransport aus China funktionieren muss, wie sieht das jetzt mit den Transportketten aus, dass das günstig ist. Man unterliegt natürlich da auch den Schwankungen des Weltmarktes, aber wir sind dort, also haben eine sehr gute Versorgung und da ist es auch nicht zu erwarten, dass dort die Kapazitäten an sich zurückgehen. Ganz im Gegenteil. Und wir werden dort eine sehr positive Entwicklung sehen. Also tatsächlich der Bedarf an Solarmodulen für Photovoltaikanlagen liegt bei mal etwas mehr der Hälfte im Vergleich zu den Produktionskapazitäten. Also das ist auch der Grund, warum so viel passiert. Durch das Überangebot haben wir sehr niedrige Preise. Das macht das Invest in Photovoltaik so interessant. Und damit haben wir eine sehr günstige Energiequelle mit den viel beschworenen und viel diskutierten Problemen, die wir natürlich haben, Speicherung, Netzausbau etc. Da müssen wir natürlich nachlegen. Kommt alles. Anderes Thema werden wir jetzt an dieser Stelle aber noch nicht weiter vertiefen. Also tatsächlich, China-Anteil 80% am Weltmarkt. Das ist eine Gefahr natürlich. Also wenn China irgendwann sagen würde, wir stoppen den Export oder wir machen den Export teurer, weil wir erstmal den inländischen Markt bedienen wollen. Der wird im Moment nicht gedeckt durch die Produktionskapazitäten. Also 1000 Gigawatt baut China nicht zu. China hat jetzt bei den Modulen, da sind wir so bei rund 900 Gigawatt Produktionskapazität. Vergleich, wie gesagt, Europa 25 Gigawatt. Ne? Das ist schon eine Hausnummer und dagegen anzukommen, gegen solche Marktdominanz ist schwierig. Aber natürlich hängen wir da von diesem Markt ab. Wir könnten uns in Europa aber tatsächlich nicht selbst versorgen mit den Modulen, weil wir auch, und das ist das Entscheidende, bei der Fertigung von dem Silizium, von den Wafern, von den Solarzellen abhängig sind von Zulieferern. Die Prozesskette, die Wertschöpfungskette haben wir nicht vollständig unter Kontrolle und das ist natürlich ein Riesenproblem marktwirtschaftlich. Nochmal ein anderes Thema, können wir noch mit Christian Kammert diskutieren, wie er dort wie seine Einschätzung entsprechend ist. Aber tatsächlich, die Entwicklung ist sehr dynamisch, exponentiell. Wir haben immer noch eine exponentielle Preislernkurve. Das heißt also, was die Kostenreduktion angeht bei der Fertigung. Tatsächlich beobachten wir immer noch, wenn wir die Kapazität, die installierte Kapazität weltweit verdoppeln, reduziert sich der Preis um 20%. Und das seit den 1980er Jahren. Also, und wenn man sich die Kurven dazu anguckt, die Daten dazu anguckt, stellen wir fest, wir haben dort keine Delle drin. Ganz im Gegenteil, im Moment beschleunigt es sich sogar mal wieder. Wir haben in 2008, 9, 10, da haben wir mal eine andere Entwicklung gehabt, da hatten wir mal zwischendurch eine Phase der Preisstabilität, da stagnierte die Preisreduktion. Im Moment geht es wieder sehr dynamisch. Und das ist natürlich auch die große Herausforderung für die europäischen und US-amerikanischen Hersteller, dort diesen Wettbewerb mitzunehmen und dort entsprechend effizient zu sein oder ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erzeugen. Das kennen wir vielleicht auch aus der Stahlbranche. Man muss seine Nische finden, die für die Kundschaft auch interessant ist, die dann bereit sind, vielleicht ein bisschen mehr zu zahlen für entsprechende Produkte und nicht nur auf das billigste Produkt zu setzen, wobei, wenn das billige Produkt auch eine hohe Qualität hat, fehlt so ein bisschen die Argumentation, wenn man auf andere Hersteller setzen soll als aus China. Also wir sind tatsächlich mittlerweile bei unter 20 Dollar Cent pro Watt im Schnitt. Moment wieder die Überkapazität. Also dort haben wir auch eine sehr, sehr günstige Bedingungen für die Kundschaft. Entsprechendes gilt für den Rohstoff, nämlich für das Silizium. Auch der liegt mittlerweile bei, also wir hatten zwischendurch mal die Sorge, dass das Silizium zu teuer wird als Rohstoff. Auch das hat sich tatsächlich mittlerweile gelegt. Und hat entsprechende, der Rohstoff ist nicht mehr das Problem, das ist ganz wichtig. Wir haben dort entsprechende Möglichkeiten. Und wenn man sich dann die Wachstumsraten dann am Schluss nochmal anguckt, und zwar drei unterschiedliche, nämlich einmal, was die Energieproduktion und Energiemenge angeht, die erzeugt wird durch Photovoltaik, die installierte Leistung und dann auch die voller Stunden oder im internationalen Vergleich eher der Nutzungsgrad, der Capacity Factor, haben wir auch dort eine kontinuierliche Verbesserung. Also bei der erzeugten Energie haben wir ein Wachstum zwischen 3 und 5%. Also letztes Jahr waren es knapp 5 oder 22 waren es knapp 5% an zusätzlicher Energie, die erzeugt worden ist im Vergleich zum Vorjahr. Das ist eine sehr dynamische. Da werden wir jetzt durch 23 nochmal einen großen Sprung nach vorne machen. Bei der installierten Leistung haben wir ein jährliches Wachstum von ungefähr 20% in den letzten Jahren beobachtet. Also seit 2018 waren wir immer deutlich über 20%. 23 nochmal ein großer Sprung nach vorne. Auch das, denke ich, eine positive Entwicklung, dass wir ungefähr alle 2 bis 3 Jahre die installierte Leistung verdoppeln. Also wir sind jetzt mittlerweile deutlich über 1 Terawatt installierte Leistung. Sehr positiv. Und dann der dritte Wert im internationalen Vergleich, wie gesagt, der Capacity Factor, also der Nutzungsgrad. Wir haben im deutschen Umfeld, rechnen wir typischerweise mit den Volllaststunden oder Vollbenutzungsstunden. Das heißt, wenn ich die Vollbenutzungsstunden kenne, kann ich die mit der Leistung multiplizieren, weiß dann, wie viel elektrische Energie oder wie viel Energie erzeugt wird. Photovoltaik in Mitteleuropa bei ungefähr 1000 Vollbenutzungsstunden. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Kilowatt Leistung habe auf mit meiner Solaranlage, also 1 Kilowatt mal 1000 Stunden, sind dann 1000 Kilowattstunden Energie, die produziert werden. Die Windenergie liegt bei ungefähr 2000. Kohlekraftwerke können natürlich bis zu 5.000, 6.000 Stunden. Im Moment Steinkohle liegt also auch im Bereich von 2.000 in Deutschland, weil die einfach abgeregelt werden. Die konventionellen Braunkohle- und Kernkraftwerke liegen natürlich technologisch bedingt bei 5.000 bis 6.000 Vollbenutzungsstunden. Der Vergleich, wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen, um zu sagen, welche Technologie besser ist. Das hängt immer vom Kontext ab, haben wir schon mal diskutiert, gucken wir uns natürlich auch nochmal an. 1.000 Vollbenutzungsstunden bei der Photovoltaik im internationalen hat man typischerweise dann diesen Nutzungsgrad, das heißt, man dividiert diese 1000 Stunden durch die Anzahl der Stunden eines Jahres, also 8760, und bekommt dann den Nutzungsgrad, einen Prozentwert raus, der liegt bei der Photovoltaik global bei mittlerweile 14%. Das ist, also wenn man das mal ausrechnet, sind wir dann bei 1200 Vollbenutzungsstunden. Also etwas mehr, das liegt jetzt auch daran, wo natürlich die Anlagen entstehen. China etwas günstigere Bedingungen als wir hier in Mitteleuropa, das sind eher so südeuropäische Verhältnisse. Unsere 1000 Vollbenutzungsstunden, auch die erreichen wir nicht, da sind wir bei einem Nutzungsgrad von ungefähr 11%. Also das liegt aber am Standort Mitteleuropa, hängt halt mit den Strahlungsbedingungen ab. Aber auch da beobachten wir eine Verbesserung dieses Nutzungsgrads, das heißt, wir können also mehr Energie umsetzen, mehr Sonnenlicht umsetzen in die elektrische Energie, die wir dann nutzen können, um dann halt unsere Industriegesellschaft mit Energie zu versorgen und auch die Energiewende voranzubringen. Das ist ja immer unser Ziel. Wir wollen ja durch diese Sektorenkopplung Strom produzieren als die höchste, beste, in Anführungszeichen, beste Energieform, die wir haben, weil wir sie sehr leicht transportieren können, sehr leicht speichern können. Und auch in alle anderen Energieformen wieder zurückumwandeln können. Elektromobilität, Wärme etc. Also zusammengefasst, einmal was die Zelltechnologie, die Modulentwicklung angeht, sehr dynamisch. Dort wird es auch weiter gehen. Wir haben dort einige interessante neue Technologien, die sich gerade entwickeln, etablieren in der Forschung und jetzt den Sprung machen in die Anwendung. Das dauert, wie gesagt, noch ein paar Jahre, sodass wir dort einfach einen höheren Wirkungsgrad haben, von 20 dann Perspektive auf 30, vielleicht sogar 40%, aber erstmal der nächste Meilenstein sollte sein, 30% zu erreichen. Und die zweite Seite ist natürlich dann dennoch die sehr attraktiven Bedingungen für Investoren in Photovoltaik, sowohl im kleinen und Hausdachbereich, als auch die großen Freiflächenanlagen, die man dann in Regionen sieht, also in Texas, Kalifornien, Mexiko etc. Dort haben wir, denke ich, eine sehr, sehr gute Bedingungen, dünn besiedelt, große freie Flächen, die anderweitig nicht genutzt werden können. Dann bitte mit Photovoltaik. Spannend wird es nochmal sein, wenn Nordafrika vielleicht auch dort in diesem Markt mal einsteigt. Da beobachten wir im Moment aber noch keine Entwicklung, dass dort ein Markt entsteht. Das gab es ja mal vor einigen Jahren mit dem Desertec-Projekt, dass das Kraftwerk Europas werden soll. Das hatte sich dann doch irgendwann erledigt. Im Moment ja das Ansinnen, dort die Wasserstoffproduktion für Europa aufzubauen. Das sind bisher Ideen. Wie sich das entwickelt, muss man abwarten. Im Moment beobachtet man aber keine dynamische Entwicklung in Nordafrika. Es gibt eins, also Marokko ist da ganz gut, weil die dann mehr auf Konzentrator-Solartechnik setzen, also mit Spiegeln Salze zu verflüssigen und dann konventionelle Kraftwerke damit mit dieser Hitze zu betreiben. Keine klassische Photovoltaik, auch, aber nicht nur. Ja, also ich glaube, damit haben wir mal so eine Perspektive gegeben, die Potenziale aufgezeigt in der Photovoltaik. Es sieht sehr gut aus. Die Dynamik haben wir, werden wir auch weiter aufrechterhalten. Ich denke nicht, dass wir da eine Delle erleben werden. Der einzige bremsende Faktor ist, glaube ich, das Personal, um diese Anlagen in Deutschland, in Europa zu errichten. Global ist, denke ich, kein so großes Problem. Aber Photovoltaik ist auch eine einfache Maschine. Also die Installation ist nicht so schwierig. Da kann man sehr schnell anlernen. Das ist, denke ich, auch ein einfacher Prozess, als Windrad zu errichten oder gar ein Kernkraftwerk zu bauen. Also von daher Photovoltaik, da können wir sehr schnell zubauen und haben eine sehr attraktive, sehr günstige Energiequelle. In der nächsten Woche geht es dann weiter, wieder mit Christian Kamlott. Da möchte ich mich mit ihm mal über das Thema Studium und Finanzen unterhalten. Also Deutschland hat da ja auch nicht die allerbesten Bedingungen. Wir haben natürlich kostenloses Studium, anders als im angloamerikanischen Raum. Aber dennoch ist das deutsche Bildungssystem nicht so durchlässig wie in anderen Ländern. Und ich möchte mit Christian Kamlott einmal diskutieren, was ist denn der beste Weg? Ist der Weg, den wir in Deutschland haben, gut, sehr gut? Oder gibt es noch Verbesserungspotenziale? Das in der nächsten Woche. Und in 2 Wochen, da geht es dann mit Gunther Gehlert weiter. Da haben wir den 5. Donnerstag im Monat, also wieder eine Sonderfolge. Und mit Gunther möchte ich mich unterhalten über das Thema saisonale Speicher. Denn auch das ist ein ganz wichtiges Thema im Zuge der Energiewende. Photovoltaik und Windzubau neben der Kurzfristspeicherung der Energie über Batterien. Brauchen wir saisonale Speicher, dass wir Strom, den wir im Sommer erzeugen aus Überschuss, Photovoltaikstrom, den müssen wir im Winter einsetzen können und das geht nur über saisonale Speicher. Da werden wir mal diskutieren, welche Technologien gibt es da? Ist Wasserstoff der saisonale Speicher? Gibt es vielleicht noch andere Technologien? Das dann in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.